Folgende Frage wurde an Kinder gestellt. Ist es besser, unverheiratet zu sein oder verheiratet zu sein? Und das ist die Antwort der 9-jährigen Anita. Für Mädchen ist es besser, unverheiratet zu sein, aber nicht für Buben. Buben brauchen jemanden, der hinter ihnen her aufräumt. Wir wollen heute auch ein bisschen über diese Frage sprechen. Und wir werden sehen, die Antwort von Jesus darauf ist, na, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wozu du berufen bist. Das ist das Beste für dich. Letzte Woche haben wir über Ehe, Scheidung, Wiederheirat, diesen ganzen Themenkomplex gesprochen. Und wir haben gesehen, dass der Ehebund ein Bund ist zwischen einem Mann und einer Frau, die beide voll Gott hingegeben sind und die ihr Single-Dasein zurücklassen, um sich vor Gott aneinander zu binden und sich einander hinzugeben für das ganze Leben lang, um ein Gefährte des Partners zu sein, um seine Bedürfnisse so gut zu erfüllen, so gut ich kann. Aber vor allem auch, um ein lebendiges Bild für diese Liebesbeziehung zwischen Jesus und uns, seiner Gemeinde, zu sein. Für seine Liebe, für uns und für unsere Unterordnung unter seine Leidenschaft. Und das ist eine wunderbare Berufung. In Sprüchen 18 heißt es, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Und natürlich auch, wer einen Mann gefunden hat, hat was Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Der Herr hat uns auch gesagt, als Verheirateter kannst du dich niemals als Einzelperson betrachten, sondern immer als Einheit mit dem Partner. In Vers 6 hat der Herr gesagt, Mann und Frau, die werden nicht mehr zwei sein, sondern ein Fleisch. Und Jesus hat uns gelehrt letzte Woche, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott hat eine sehr hohe Sicht von Ehe. Das ist was sehr Verbindliches in seinen Augen. Jesus hat gesagt, es gibt eine einzige Ausnahme, wo Scheidung erlaubt ist, nicht verlangt ist, aber erlaubt ist zwischen zwei Christen. Und das ist, wenn dein Partner sexuell untreu wird. Das ist die einzige Ausnahme. Und dann haben wir im 1. Korinther 7 gesehen, zweiter Bereich, wo es okay ist, wenn ein Ungläubiger und ein Gläubiger verheiratet sind und der Ungläubige verlässt den Gläubigen. Aber sonst sagt Jesus, ist Ehe etwas sehr Verbindliches. Es ist für immer, es ist für ein Leben lang. Und wir werden diesen unseren Text heute im Vers 10 aufgreifen. Seine Jünger sagen zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Jesus, wenn Ehe so bindend ist, dann ist es besser nicht zu heiraten. Dann ist es besser Single zu bleiben. Und was man heute auch dazu sagen muss, was die Jünger nicht gemeint haben, ist irgendein wildes Single-Leben. Mit wechselnden Partnern, ohne Commitment oder ohne Trauschein zusammenleben. Das ist nicht, was die Jünger gemeint haben. Gott sagt uns in der Bibel, beides ist Sünde und es ist zerstörerisch. Das ist keine Option für Christen. In der Bibel gibt es nur zwei Alternativen. Das ist entweder Zölibat oder heiraten oder Ehe. Also die Frage der Jünger oder was die Jünger hier sagen ist, es ist besser zölibatär zu leben als zu heiraten, wenn es so ist. Ich meine, was, wenn die Ehe oder der Partner sich anders herausstellt, als ich das erwartet habe? Wenn Ehe sowas Bindendes ist, wow, ist eine riskante Sache. Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es ratsam, nicht zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, Vers 11, nicht alle fassen dieses Wort, sondern denen es gegeben ist. Und jetzt gibt er uns drei Gründe, warum jemand Single bleibt oder zölibatär lebt. Im Vers 12. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Das Wort für Verschnittenen ist das Wort Eunuchos, wo unser Wort Eunuch herkommt. Und das war ursprünglich ein Amtstitel. Ein Amtstitel für diese Haremswächter, die Könige damals hatten. Und die waren kastriert. Die sollten die Frauen beschützen, nicht mit ihnen rummachen. Und das ist die zweite Bedeutung von Eunuch geworden. Und im übertragenen Sinn wurde dieses Wort auch verwendet für entweder einen impotenten Mann oder auch einen Unverheirateten. Also Jesus gibt uns hier drei Gründe, warum ein Mann hier im konkreten Fall Single bleibt. Man kann das sich auch für eine Frau anwenden. Erstens, ist so geboren. Entweder mit körperlichen oder auch emotionalen Problemen, die Ehe nicht möglich machen. Oder vielleicht auch kein Verlangen zu heiraten. Und es gibt solche Menschen. Sagt er zweitens, manche wurden von anderen Menschen dazu gemacht. Das wären dann diese klassischen Eunuchen, die kastriert wurden damals. Oder vielleicht auch, dass du einen Job hast, der es nicht erlaubt zu heiraten. Vielleicht bist du Undercover-Agent oder irgend sowas, was sich nicht verträgt mit einer Ehe. Aber drittens, sagt Jesus, sind die aus eigener Entscheidung. Die aus eigener Entscheidung ehelos bleiben, um des Reiches Gottes willen. Um dem Herrn voll dienen zu können, ohne diese Ablenkungen des Familienlebens. Und Paulus war so einer. Paulus wurde wahrscheinlich von seiner Frau verlassen. Wir wissen, er war ein Mitglied des Hohen Rates und für die war es gefordert, dass sie verheiratet waren. Also wir können annehmen, dass der Paulus mal verheiratet war. Aber die meisten glauben, seine Frau hat ihn verlassen, als er Christ geworden ist. Und Paulus hat gewählt, unverheiratet zu bleiben, um in seinem Dienst freier sein zu können. Wir werden heute so ein paar Punkte besprechen für die Singles. Also der erste Punkt wäre, dass Jesus uns sagt, das Zölibat oder das Single-Dasein ist eine Gabe. Es ist nicht gut für diejenigen, denen es nicht gegeben ist. Aber es ist gut für manche, denen es gegeben worden ist. Wir müssen auch verstehen, dass es weder heiliger ist, noch unheiliger ist, Single zu bleiben. Es ist nicht heiliger, Single zu sein, als zu heiraten. Es ist auch nicht heiliger, zu heiraten, als Single zu bleiben. Beides ist eine Berufung, beides ist ein Geschenk von Gott. Schlagen wir wieder 1. Korinther Kapitel 7 auf. Stelle, wo wir schon letzte Woche ein bisschen Zeit verbracht haben, spricht der Herr durch Paulus einige von diesen Punkten an. Wir werden einige Zeit hier verbringen, auch heute Morgen. Ich bin im 2. Korinther, kein Wunder, dass ich es nicht finde. Korinther 7. Korinther hatten dem Paulus geschrieben und ihm einige Fragen gestellt, auch zu dem Themenbereich, und der Paulus wird die beantworten. Damals war es normal, damals war das Erwartete, dass ein Mensch heiratet. Es war eigentlich so, dass die Eltern sich schon ausgemacht haben für ihre Kinder, wen sie heiraten werden, also die Kinder. Sobald die geschlechtsreif waren, normalerweise wurden sie verheiratet und es war eine glatte Sache. Also unverheiratet zu bleiben war damals eher ungewöhnlich. Und die Korinther hatten diese Frage an Paulus. Paulus, ist es okay, unverheiratet zu bleiben? Ist es in Ordnung? Und in Vers 1 sagt der Paulus, was das betrifft, wovon ich mir geschrieben habe, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Dieses Wort berühren, da spielt auch diese Vorstellung mit, sich an eine Frau binden oder eine Bindung angehen. Ich meine nicht das, wo manche Kinder so, oh, kein Mädchen oder kein Junge darf mich berühren. Ich muss weglaufen. Nee, darum geht's nicht. Sondern es geht um eine Ehe eingehen. Paulus sagt, es ist gut für einen Menschen, nicht zu heiraten. Es ist in Ordnung. Vers 8 lesen wir da weiter. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich, nämlich unverheiratet. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Und springen wir zurück auf Vers 7. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Also manche sind begabt, manche sind berufen für eine Ehebeziehung, andere sind begabt und berufen, ehelos zu bleiben. Und jeder soll das ausleben, was Gott in ihn reingelegt hat. Jeder soll das zur Ehre Gottes ausleben, wozu er berufen ist. Ehelosigkeit ist eine Gabe. Daher, zweiter Punkt könnten wir machen, es ist okay, ehelos zu bleiben, wenn Gott dich dazu berufen hat. Du bist kein Christ zweiter Klasse als Single. Und ich denke, es geht hier nicht nur um ein lebenslanges Zölibat, sondern Paulus schreibt hier im Vers 8, er schreibt an die Unverheirateten und die Witwen. Weil Witwen sind die, die schon mal verheiratet waren. Das heißt, Gott kann uns auch eine Gabe geben, ehelos zu sein, auf eine Zeit lang, für einen bestimmten Abschnitt unseres Lebens. Und das ist ein Gnadengeschenk, sagt der Herr Jesus. Es ist ein Geschenk, eine Gnadengabe. Das macht einen großen Unterschied aus, nicht wahr? Ob wir das als Geschenk betrachten oder als Last. Ob wir das wirklich so sehen können, dass es Gnade ist vom Herrn. Viele Singles beweinen ihr Single-Dasein. Ich fühle mich einsam. Das große Glück kommt erst in der Ehe. Das Leben beginnt erst richtig, wenn ich verheiratet bin. Und es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Einige der unglücklichsten Menschen, die ich getroffen habe, sind verheiratet. Auch einige der einsamsten Menschen, die ich kenne, sind verheiratet. Es sollte nicht so sein, aber Ehe ist kein Garant für Glück auf der Erde. Leute, der Einzige, der uns Glück auf der Erde garantiert, ist Jesus Christus. Er ist der einzige Garant. Er will diese Einsamkeit ausfüllen in unserem Leben, ob wir verheiratet sind oder nicht. Der Offenbarung im Kapitel 3 lesen wir, da sagt Jesus, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Zu dem werde ich eingehen und diese enge Gemeinschaft, diese enge Beziehung mit ihm haben. Das ist die Antwort, wirklich. Jesus, er ist der Einzige, der unsere tiefsten Bedürfnisse nach vollkommener Liebe und vollkommener Annahme, nach ständiger Gegenwart erfüllen kann. Das kann gar kein Mensch leisten. Klar, Ehe ist dazu da, für Kameradschaft, auch um Einsamkeit zu begegnen. Aber niemals perfekt. Sondern unsere tiefsten Bedürfnisse kann nur er, kann nur Jesus wirklich erfüllen. Und wenn wir da Erwartungen an irgendeinen Menschen haben, die unrealistisch sind, dann werden wir enttäuscht werden. Wir müssen zufrieden sein, wir müssen ruhen in unserem Herrn. Also dritter Punkt wäre dann vielleicht zu sagen, egal ob du Single oder verheiratet bist, such deine Zufriedenheit in deiner Beziehung mit Jesus. Sei zufrieden in ihm. Hier in 1. Korinther 7, die Verse 17 bis 24 handeln davon, dass wir zufrieden sein sollen, egal wo wir sind, egal in welchem Stand der Herr uns berufen hat. Und dann können wir dem Herrn die Änderungen überlassen, wenn er was ändern will dran. Aber letztendliche Zufriedenheit wird nicht gefunden in einer Ehe, auch nicht in einem Job oder in irgendeiner Form von Religiosität, sondern in einer Person, in Jesus. Er ist immer bei dir und er kann deine tiefsten Bedürfnisse ausfüllen. Und der Herr hat uns aber auch Geschwister gegeben. Dafür ist Gemeinde auch da, dass wir einander ermutigen und unterstützen, füreinander beten. Niemand muss einsam sein im Leib Christi. Vielleicht ist es ein Dienst für die Ehepaare, mal ab und zu einen Single einzuladen und Gemeinschaft zu haben. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Ehe dich nicht zu einem anderen Menschen machen wird. Wenn du unglücklich bist, bevor du verheiratet bist, dann wirst du auch unglücklicher Ehepartner sein. Dasselbe gilt auch für diesen ganzen Bereich von Lust. Wenn du ein Lustmonster bist, deine Triebe nicht beherrschen kannst, bevor du verheiratet bist, sondern wenn du von deinem Fleisch, sage ich mal biblisch gesprochen, beherrscht wirst, dann wirst du auch so ein Lustmonster sein, nachdem du verheiratet bist. Ehe wird dich nicht verändern. Galater 5,6 sagt, ich sage dir, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Im Vers 9 sagt uns der Herr hier, wenn wir als Singles den Herrn ehren wollen dann müssen wir uns enthalten können. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes. Vierter Punkt, den wir machen könnten, mach eine Hingabe in deinem Herzen, dich reinzuhalten von sexueller Sünde. Und das ist, politisch gar nicht mehr korrekt, von Sünde zu sprechen in diesem Bereich. Aber Gott sagt uns, dass sein Wille es ist, dass wir Abstand nehmen von Unzucht. Und er sagt uns das nicht, weil er uns irgendwie eingrenzen will oder uns Lasten auflegen will, sondern weil er uns beschützen will, weil er ein liebender Vater ist. Jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe ist Habsucht, ist selbstsüchtig und ist zerstört und es beraubt. Nicht nur dich selbst, sondern auch diesen Partner, den du angeblich liebst. Wie jede andere Sünde stört es deine Beziehung zu Gott. Es beeinträchtigt deine Liebesfähigkeit, wirklich diese sexuelle Erfüllung zu erfahren in der Ehe, die Gott für dich geplant hat. Und es gibt unterschiedliche Studien dazu. Die Welt findet heraus, dass das wahr ist, was Gott die ganze Zeit schon sagt. Also je nach Studie sind die Zahlen für Paare, die schon vor der Ehe zusammenleben, die haben eine 40-85% höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie geschieden werden, als die, die nicht zusammenleben, bevor sie verheiratet sind. Und die besten Chancen in dem Bereich haben diejenigen, die als Jungfrauen oder Jungmänner in die Ehe gehen. Ich habe hier eine Aussage von einem 32-jährigen Mann, der in seinen Schuljahren und Unijahren mit vielen Frauen rumgemacht hat. Und er sagt, ich bin jetzt seit 8 Jahren verheiratet. Ich liebe meine Frau. Niemand auf der Welt ist so schön und so einfühlsam wie sie. Aber in diesen 8 Jahren der Ehe waren wir nie allein im Bett. Seit der Hochzeitsnacht kommen diese Gedanken an alte Erfahrungen hoch. Er sagt, ich kann nicht einmal Sex mit meiner Frau haben, ohne dass ich an andere Frauen denken muss. Das zerstört die Intimität in unserer Ehe. Seht ihr, und das will Gott nicht. Gott will, dass du frei bist. Gott will, dass du voll genießen kannst, das, was er für dich hat. Gottes Herz, Gottes Plan ist, 2 Menschen, die keine Erfahrungen haben, die keine Vergleiche haben, die keine Belastungen haben, die keine Verletzungen, Schuldgefühle haben aus der Vergangenheit. 2 Menschen, die frei sind und die zusammenkommen und sich einander hingeben, sich aneinander binden und einander treu sein, sind für das ganze Leben lang. Zwei solche Menschen, die können zur Gänze erfahren, was Gott beabsichtigt hat, als er Mann und Frau erschaffen hat. Also Singles, ich rede vor allem zu den jungen Leuten. Trefft diese Entscheidung in eurem Herzen, euch reinzuhalten, euch aufzuheben für den zukünftigen Ehepartner, den Gott für dich hat. Und wenn du schon gesündigt hast, und das ist nicht unwahrscheinlich in unserer Welt heute, weißt du was, dann fang jetzt an. Triff jetzt diese Entscheidung. Und beginn jetzt. Und Gott kann diesen reinen Sinn wiederherstellen, kann es wieder erneuern. Beginn jetzt. Es gilt für diesen ganzen Bereich genau dasselbe wie auch für alles andere. Es beginnt jetzt vor der Ehe. Wenn du gewillt bist, vor der Ehe Kompromisse einzugehen in diesem sexuellen Bereich, dann wer gibt dir Garantie, dass du es nicht nachher, wenn du verheiratet bist, es auch tun wirst? Und besonders ihr Mädels, denkt mal drüber nach, wenn euer Freund euch zu Kompromissen drängt. Studien belegen auch das. Wenn Leute, die vor der Ehe Unzucht begangen haben, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass später auch eine außereheliche Affäre stattfindet. Also halt dich rein für deinen zukünftigen Partner. Das gilt für Sex vor der Ehe, aber gilt genauso auch für Bilder, Filme. Halt deine Gedanken rein, halt deinen Sinn rein für den Herrn. Das ist das Beste. Gott sagt uns diese Dinge, weil er uns beschützen will, weil er es wirklich gut mit uns meint. Also sieh dein momentanes Single-Dasein, wenn du Single bist, als Geschenk vom Herrn. Ehe ist was Großartiges, aber Single-Sein ist auch was Großartiges. Lies mal weiter in Vers 32 hier in 1. Korinther 7. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies sage ich euch zu eurem eigenen Nutzen nicht, um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Singles haben gewisse Freiheiten, die Ehepaare oder Verheiratete nicht mehr haben. Und der Herr würde uns sagen, vielleicht als fünftes Prinzip, nutzt diese Freiheit, um den Herrn zu dienen. Sei nicht nur abgesondert von Sünde, sondern auch abgesondert für den Herrn. Wer am Dienstag nicht da war, bestellt euch vielleicht die Kassette über 4. Mose Kapitel 6. Da haben wir darüber gesprochen, dass dieser Nazireer, dieser Abgesonderte im Alten Testament, ein gutes Bild ist. Besonders für Singles, eine gute Illustration. Sieh diese Freiheit als Single, als Geschenk vom Herrn, dass ihr ihm ohne Ablenkung des Familienlebens dienen könnt. Es ist viel einfacher für uns Singles, in die Gemeinde zu gehen, überall dabei zu sein, zu dienen. Und es gibt immer was zu tun hier in der Gemeinde. Auch mitzuhelfen bei Evangelisationen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das heißt, diese Traktate austeilen, die wir gerade drucken lassen, sei es Pro Christ oder die Jesus Night. Oder bet drüber, vielleicht hatte ich einen ganz neuen Dienst für dich. Wir könnten noch so viel mehr machen. Krankenhäuser gehen, Altenheime gehen, mit Kindern, Kinderarbeit ausbauen. Jugend, es gibt so viel zu tun. Missionseinsätze machen. Das kann man, wenn man Single ist, viel leichter. Sagen, hey, ich bin in zwei, drei Wochen weg. Für den Herrn. Anderen dienen. Vielleicht ist das was, wo die Singles den Verheirateten dienen können. Meldet euch freiwillig als Babysitter. Ab und zu. Die Ehepaare werden dankbar sein. Und nutzt diese Zeit, um den Herrn besser kennenzulernen, um ein Fundament zu legen für euer Leben. Wirklich fest zu werden im Wort Gottes, die Bibel zu studieren, im Gebet den Herrn kennenzulernen. All diese Dinge sind viel schwieriger, wenn du mal verheiratet bist. Es gibt einfach viele andere Dinge, die dich in verschiedene Richtungen zerren, viel mehr Verantwortung. Es ist wichtig, dass wir diese Gewohnheiten als Singles entwickeln. Du wirst nicht über Nacht zu einem Gebetskämpfer, nur weil du geheiratet hast. Und es ist nicht einfacher, mit einer Frau zu beten, als allein zu beten. Das muss vorher schon. Und du wirst auch nicht zu einem Mann oder einer Frau des Wortes in der Hochzeitsnacht. Das passiert nicht. Wir werden nicht neue Menschen, wenn wir heiraten. Deswegen glaube ich, sollte die Frage vielmehr sein, nicht, wie finde ich die Frau, den Mann meines Lebens, eine reife Frau, einen reifen Mann. Die Frage soll vielmehr sein, wie kann ich ein solcher Mann, eine solche Frau werden, sodass der Herr mir dann einen Partner anvertrauen kann. Zu viele Singles verschwenden ihre Zeit mit nutzlosen oder manchmal sogar negativen Dingen, statt dass sie investieren in das, was wirklich zählt. Vergraben ihre Talente, bildlich gesprochen, um bei diesem Bild zu bleiben, das bei diesem Gleichnis, das Jesus erzählt. Vergraben ihre Talente, statt dass sie die einsetzen fürs Reich Gottes, um das Reich Gottes zu bauen. Leute, der Herr will uns gebrauchen. Und wir Unverheirateten haben eine besondere Chance in diesem Lebensabschnitt, den er uns gegeben hat. Haben eine Chance, diesen Lebensabschnitt voll dem Herrn zu weihen und Mann, unser Leben volle Bulle für ihn einzusetzen. Lass uns das nicht verschwenden, lass uns es nutzen. Der Herr hat aber auch ein Wort an die Verheirateten hier, im Vers 29. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Der Herr will auch euch, Verheirateten, gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Er sagt hier nicht, dass ihr die Familie oder den Ehepartner vernachlässigen sollt. Aber die Frage ist, was sind eure Prioritäten als Familie, als Ehepaar? Was ist euer Beitrag für das Reich Gottes? Vielleicht solltet ihr euch mal zusammensetzen und reden über diese Dinge. Ich kenne viel zu viele Leute, die, gute Freunde von mir auch, die sehr aktiv waren für den Herrn als Singles und dann haben sie geheiratet und alles fallen gelassen und sind so wie auf Urlaub vom Herrn, wie auf Urlaub vom Reich Gottes. Ich kenne auch Leute, die sich gegenseitig abhalten, dem Herrn zu dienen, statt einander zu ermutigen. Frauen, die den Dienst ihres Mannes als Konkurrenz sehen. Auch umgekehrt. Menschen, die selbstsüchtig an ihrem Mann, an ihrer Frau festhalten, statt sie freizusetzen und sie unterstützen in ihrem Dienst fürs Reich Gottes. Und wieder, ich möchte es betonen, es geht nicht darum, die Familie zu vernachlässigen. Das ist Priorität Nummer eins, wenn du verheiratet bist. Und das ist auch ein Dienst für den Herrn, ein Dienst an deiner Familie, Dienst an deinem Ehepartner. Aber auch viel zu viele Familien verschwenden viel zu viel Zeit vor der Glotze oder sonst irgendwelchen unnötigen, sinnlosen Aktivitäten, statt Schätze im Himmel zu sammeln. Und dann müssen wir die richtige Perspektive haben, wozu wir hier sind, hier in dieser Welt. Vielleicht ist es gut, wenn ihr euch als Ehepaare mal hinsetzt und wirklich plant. Wie wollen wir dem Herrn dienen im nächsten Jahr? Sollte Teil unseres Lebens sein. Wir leben für die Ewigkeit, nicht für das Hier und Jetzt. Und wir werden im Himmel mal nicht weinen und traurig sein für die Zeit, die wir in geistliche Dinge investiert haben. Ich glaube eher umgekehrt. Wir werden sagen, Mann, wir haben so viel Zeit verschwendet. Ich hätte so viel besser nutzen können. Für ewige Dinge, für Dinge, die wirklich zählen. In Vers 27 haben wir eine Art Zusammenfassung. Der Herr sagt, bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du verheiratet bist, dann versuch nicht loszukommen von deinem Partner. Oder deinem Partner loszuwerden, indem du ihm oder ihr das Leben so schwer machst, dass sie es nicht mehr aushält. Wenn du verheiratet bist, dann ist die Ehe mit deinem Partner Gottes Wille für dich. Dann ist das das Beste, was er für dich hat. Und sein Wille ist, dass du diese Ehe, diese Familie baust. Ein Zeugnis bist für ihn. Aber wenn du Single bist, sagt der Herr, dann suche keinen Partner. Das ist ein sechstes Prinzip für die Unverheirateten. Suche keinen Partner, sondern ruhe im Herrn. Und dieses Wort suchen bedeutet nicht, dass wir nicht offen sein dürfen, dass der Herr uns einen Partner schenkt. Was dieses Wort bedeutet, ist, dass wir nicht panisch und verzweifelt suchen sollen, dass wir nicht eingenommen sind davon, dass es nicht das Einzige ist, woran wir denken, dass es nicht die Ausrichtung deines Lebens ist. Der Herr sagt, geh nicht auf Partnerjagd, sondern die Ausrichtung unseres Lebens ist, dem Herrn zu dienen. Und hey, wenn wir aktiv sind für den Herrn, dort werden wir den richtigen Partner für unser Leben finden. Wenn du berufen bist zu heiraten und wenn er diesen tiefen Herzenswunsch in dich reinlegt, dieses Verlangen in dein Herz, weißt du was, dann wird er zu seinem perfekten Zeitpunkt dir deinen perfekten Partner bringen. Er kennt deine Bedürfnisse. Er ist der, der es in dich reingelegt hat. Wie gesagt, es ist eine Gnadengabe, es ist ein Geschenk von ihm, verheiratet zu sein oder Single zu sein. Das ist seine Berufung. Und wenn er es in dich reingelegt hat, verheiratet zu sein, dann tut Gott es nicht, um dich zu frustrieren, sondern er kennt dein Bedürfnis. Wenn wir im 1. Mose nachlesen, Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und zwar noch bevor dem Adam das überhaupt bewusst war, dass er alleine ist. Gott wusste sein Bedürfnis schon viel früher, bevor es er selbst geschnallt hat. Und Gott musste ihn sogar darauf aufmerksam machen. Er hat gesagt, Adam, komm mal her, gib mal allen Tieren einen Namen. Und da war Herr und Frau Giraffe und Herr und Frau Katze und Herr und Frau Hund. Und irgendwann ist dem Adam aufgefallen, es sind immer zwei. Ein Männchen und ein Weibchen. nur ich bin allein. Und Gott hat ihm aufmerksam gemacht auf dieses Bedürfnis, was er schon kannte, bevor der Adam das überhaupt geschnallt hat. Und dann im 1. Mose Kapitel 3, Vers 21 heißt es, da ließ der Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf die Menschen fallen, auf den Menschen fallen, Entschuldigung, sodass er einschlief. Und dasselbe will der Herr für uns, dass wir uns schlafen legen, dass wir ruhen im Herrn. Ruht im Herrn, ihr Singles. Sagt, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mein Herz kennst, dass du meine Bedürfnisse kennst, dass du den Partner kennst, der perfekt zu mir passt. Und ich vertraue darauf, dass du diesen Partner zu mir bringen wirst. Überleg mal, was wäre passiert, wenn der Adam selbst auf die Suche gegangen wäre? Wenn Adam sich von Baum zu Baum geschwungen hätte und die Büsche durchstreift hätte und in die Dschungelbar gegangen wäre und auf der Jagd gewesen wäre nach einem Partner. Was wäre passiert? Wahrscheinlich wäre er mit einem Affen zurückgekommen. Ja, es ist nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe. Es ist ein bisschen behaart. Mundgeruch. Aber was soll ich tun? Es war das Beste, was ich finden konnte. Von allen anderen Kreaturen, die ich da betrachtet habe, ist noch diejenige, die mir am ähnlichsten ist. Ich passe noch am ehesten zusammen von all diesen anderen. Sind zwar so wie zwei Puzzleteile, die sich ähnlich sind, aber nicht wirklich zusammengehören. Kennt ihr das, wo man versucht, das zusammen und es geht nicht wirklich? Und dasselbe passiert, wenn du aus eigener Anstrengung oder aus eigener Weisheit auf Partnerjagd gehst. Dasselbe passiert. Du wirst mit einem Affen zurückkommen. Du wirst sagen, naja, wir passen nicht optimal zusammen, aber es ist das Beste, was ich finden konnte. Und wir werden uns schon irgendwie aneinander gewöhnen und es irgendwie durchdrücken. Aber das ist nicht Gottes Herz. Das ist nicht Gottes bester Plan für uns. Gott hat zu Adam gesagt, Adam, leg dich schlafen. Ruh dich aus, ruh in mir. Und ihr kennt die Geschichte, dann hat Gott diese Rippe von Adam genommen und dieses wunderbare Geschöpf geformt aus seiner Rippe. Und als Adam aufgewacht ist und sie gesehen hat, boah, der war von den Socken, hat sich die Augen gerieben und wahrscheinlich zu sabbern begonnen und konnte gar kein richtiges Wort rausbringen. Wow! Da hat er sie Frau genannt. Wow! Gott hat gesagt, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Das heißt, diese Frau, das ist jetzt jemand, der mir total entspricht. Das ist jetzt endlich mein Gegenstück, meine Ergänzung. Die ist wieder richtige Puzzleteil, das passt zusammen. Oh, ja. Siebtes Prinzip für uns Singles. Sechste Prinzip war, geh nicht auf Partnerjagd, sondern ruh im Herrn. Siebtens, wenn du dich berufen fühlst zu heiraten, wenn du ein Verlangen hast, verheiratet zu sein, wie kannst du erkennen, dass Gott dir den richtigen Partner vorbeibringt? Es wird dir genauso gehen wie Adam. Diese Person wird dein Gegenstück sein, und zwar in jedem Bereich deines Lebens. Gott ist ein Gott, der sich in drei Personen offenbart, eine Einheit und gleichzeitig eine Dreieinigkeit. Genauso ist der Mensch, zumindest funktionell gesehen, eine Dreieinigkeit wie Gott. Gott hat den Mensch aus dem Erdboden geformt, von der Erde her, sein Leib, und dann hat er ihm den Geist, das hat es von Gott her eingehaucht, und er wurde eine lebendige Seele. Also aus zwei Komponenten, aber dadurch, dass Gott den Geist in den Leib eingehaucht hat, ist eine lebendige Seele entstanden. Wenn Geist und Leib zusammentreffen, dann entsteht ein Seelenleben. Und so könnten wir sagen, haben wir diese drei Teile an uns, obwohl wir eine Einheit sind und man das nie völlig total trennen kann, dass es zusammenwirkt. Aber wir haben einen Leib, unsere physische Existenz. Wir haben eine Seele, unsere Gefühlswelt, unser Willen, unser Gedankenleben, unsere Persönlichkeit. Und wir sind Geist, dieses tiefste Ich, dieses geistliche Leben, das wir von Gott haben. Und der Partner, den Gott für dich hat, der wird in allen drei Bereichen mit dir zusammenpassen. Er wird dein Gegenüber sein, deine Ergänzung sein, deine Entsprechung sein. In allen drei Bereichen deines Lebens. Auf dieser physischen Ebene wird eine Anziehung da sein, ein romantischer Funke zwischen euch. Es wird das Herz schneller schlagen, wenn du sie oder ihn siehst. Auf der Ebene des Seelenlebens. Interessen, das Denken, die Sichtweisen, Persönlichkeiten werden zusammenpassen. Ihr werdet auf gleicher Wellenlänge sein. Nicht unbedingt gleich sein. Auch Gegensätze können sich anziehen. Aber da wird dieses Interesse aneinander da sein. Und diese Interessen miteinander. Ihr werdet gerne zusammen sein, gerne miteinander reden, gerne gemeinsam Dinge unternehmen. Gemeinsam Interessen haben, interessiert sein an den Meinungen des anderen, an den Sichtweisen der anderen Person. Ihr werdet beste Freunde sein. Und es wird eine Übereinstimmung da sein auf der geistlichen Ebene. Ihr werdet geistlich in die gleiche Richtung gehen. Das heißt vor allem, dass ihr beide Christen seid. 2. Korinther Kapitel 6 sagt ganz klar, dass ein Christ nie einen Nicht-Christen heiraten sollte. Die dies getan haben, können erzählen, wie schwierig das ist. Also in die gleiche Richtung gehen. Vision passt auch. Den Herrn mit derselben Intensität lieben und dienen. Wenn diese drei Bereiche zusammenpassen und du sie oder ihn triffst und kennenlernst, wirst du auch sagen wie Adam. Wow, das ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Wow, wir passen zusammen, wie der Schlüssel ins Schloss passt. Nicht, dass wir vollkommen sind, nicht, dass wir fehlerlose Menschen sind, aber Mann, wir passen zusammen. Das passt. Wow. In allen drei Bereichen Übereinstimmung. Körper, Seele und Geist. Nicht nur in einem Bereich oder nicht nur in zwei Bereichen. Oder sagst, wow, physisch, Mann, wir fühlen uns zueinander hingezogen wie Magneten. Und seelisch, wir sind die besten Freunde, wir können quatschen, aber geistlich, ich bin Pastor, sie will zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche gehen. Oder sie will in die Mission, er hat überhaupt kein Interesse am Herrn. Oder geistlich, Mann, wir sind auf derselben Wellenlänge und wir können den ganzen Tag lang quatschen, wir verstehen uns so gut, aber physisch irgendwie, naja, ist kein Funke da. Oder es gibt den Funken und wir sind geistlich. Mann, wir lieben beide den Herrn aus ganzem Herzen. Aber in unseren Persönlichkeiten, wir sind so unterschiedlich. Und ich liebe Sport und sie hasst es. Und ich höre Rock und sie hört Klassik. Und irgendwie, es passt einfach nicht. Es ist ständig ein Kampf. Wir wissen nicht, über was wir reden sollen. Wir haben so wenig gemeinsam. Es kann funktionieren, wenn nur zwei Bereiche. Wenn nur einer Bereich da ist, wo es übereinstimmt, wird es sehr schwierig. Es kann funktionieren, aber es wird Probleme geben. Ich glaube, mit Gottes Hilfe, wenn zwei Menschen dem Herrn wirklich hingegeben sind, dann kann jede Ehe, jede Beziehung funktionieren. Aus seiner Kraft. Aber Gottes Ideal ist, wenn zwei Menschen wirklich zusammenpassen in allen drei Bereichen. Also ihr Singles, ruht im Herrn. Der Herr wird euch den perfekten Partner bringen, wenn ihr zur Ehe berufen seid. Und wenn ihr zur Ehelosigkeit berufen seid, dann wird er euch Erfüllung geben und Freude und Vision geben dafür. Und er wird euch das schenken. Wozu ihr berufen seid, liebt und dient dem Herrn. Von ganzem Herzen. Wir wollen jetzt zum Schluss noch zu Matthäus 19 zurückkehren. Wir wollen hier noch ein paar Verse mitnehmen, die eigentlich ein anderes Thema sind. Vers 13. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Das heißt, dass er sie segne. Sie haben Kinder zu ihm gebracht. Was für ein Vorrecht ist es, Kinder zu Jesus zu bringen. Väter, ihr Mütter, das ist eine wunderbare Sache. Bringt eure Kinder zu Jesus. Betet mit ihnen, lest in der Bibel mit ihnen, bringt sie in die Gemeinde mit, lebt als Vorbilder für sie. Auch ihr Kinderdienstmitarbeiter, was für einen wunderbaren Dienst ihr habt, Kinder zu Jesus zu bringen. Es wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber fuhren sie an. Vielleicht waren die Jünger müde. Vielleicht wollten sie alleine sein mit Jesus und haben das als Störung empfunden, dass die jetzt die Kinder zu ihm bringen. Vielleicht wollten sie einfach Jesus beschützen vor diesem ganzen Trubel. Aber im Markus-Evangelium lesen wir, dass Jesus unwillig war mit den Jüngern. Im Vers 14, Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und er legt ihnen die Hände auf und ging von dort hinweg. Jesus liebt die Kinder. Jesus liebt es, wenn diese Kleinen zu ihm kommen. Und die Kinder lieben Jesus. Jesus ist so liebevoll, so zärtlich, so unbedrohlich. Kinder sind gern zu ihm gekommen. Jesus sagt, lasst sie zu mir kommen. Hindert sie nicht. Manchmal halten wir Kinder zurück. Wir sagen, na, die sind noch zu klein und die verstehen noch nicht. Aber wisst ihr was, wir sind manchmal erstaunt, was die Kinder mitnehmen aus dem Kindergottesdienst. Wir sind manchmal erstaunt, wie viel die verstehen. Und wisst ihr, dass die Kinder jeden Sonntag für euch beten? Hier herum. Lass sie zu mir kommen, sagt Jesus, denn solcher ist das Reich der Himmel. Zeigt uns, dass Kleinkinder gerettet sind. Wenn ein Kleinkind stirbt, glaube ich, ist es direkt beim Herrn. Solcher ist das Reich der Himmel. Jesus sagt uns, dass wir werden sollen wie sie. Dass wir demütig werden sollen und diesen einfachen kindlichen Glauben haben. Dieses einfache Vertrauen auf ihn. So werden wir gerettet. Und Jesus hat gesagt, so werden wir groß sein im Reich der Himmel. Und wir werden wie die Kinder. Lass uns beten. Lieber Herr, wir wollen wie die Kinder zu dir kommen, in einfachem Vertrauen. Jesus, unser Leben dir anvertrauen. Ob wir verheiratet sind, ob wir Single sind, wir wollen dir auch unseren Familienstand anvertrauen. Und ich bitte dich, dass wir alle das Beste draus machen. Dass wir es voll nutzen. Für die Verheirateten, dass sie Ehen bauen, die dich ehren und einander dienen, starke Familien bauen. Herr, wir brauchen mehr davon, wirklich starke Familien in dir, Herr. Und für uns Singles bete ich, dass wir diese Freiheit, diese Zeit des Singleseins, die du uns geschenkt hast, dass wir sie voll nutzen für dich. Dass wir die nicht bejammern, nicht weinen drum, nicht um dich rumsitzen und warten, sondern dass wir tätig sind für dich und dein Reich bauen. Und Herr, ich bitte für jeden Einzelnen von uns, der noch auf einen Partner wartet, ich bitte dich, dass wir ruhen in dir und warten können. Schenk uns Selbstbeherrschung, Herr. Schenk uns Ausrichtung auf dich, Gott, auf dein Wort. Mach uns stark in dir. Zu Männern, zu Frauen, die, Mann, die reif sind, die stark sind. Die mal bereit sein werden, starke Ehen zu bauen. Und einem Partner zu dienen. Wir wollen uns dir hingeben, Herr. Und wir beten, dass du zu deiner Zeit den perfekten Partner zu uns bringst. Und dass du auch unseren Partner vorbereitest. Zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit. Wir lieben dich, Herr. Wir danken dir, dass wir dich in unserem Leben haben. Dass du der bist, der unsere tiefsten Bedürfnisse erfüllt. Und wir wollen uns dir hingeben. Und wir wollen dich ehren, Herr. In Jesu Namen beten wir. Bau dein Reich durch uns, durch jeden Einzelnen, der hier ist heute Morgen. Amen.